Deutschlandfunk. Hintergrund.
Lehrermangel an Schulen. Warum Lösungen so schwer fallen. Von Armin Himmelrath und Britta Mersch.
Umfrage unter Schulleitungen. Lehrkräftemangel größtes Problem an Schulen.
Olaf Scholz hat, glaube ich, im März dieses Jahres gesagt, wir müssen uns auf 10 Jahre Lehrkräftemangel einstellen. Das haben viele vielleicht noch nicht so vorausgesehen. Ich habe mich gefragt, was macht der Mann beruflich? Also wirklich.
Rund 1500 Stellen unbesetzt. Lehrermangel an Berliner Schulen verschärft sich dramatisch.
Wir brauchen jetzt sehr, sehr kurzfristig wirksame Maßnahmen.
Lehrkräftemangel in Bayern. Kultusminister Piazzolo will mehr Quereinsteiger.
Dieselben Schlagzeilen in Medien landesweit. Fachleute, die nicht müde werden, darauf hinzuweisen. Das Problem, es heißt Lehrkräftemangel. Wie groß er aktuell ist, vor allem aber wie groß er in den kommenden Jahren sein wird, darüber gibt es nur Schätzungen. Die Kultusministerkonferenz, KMK, ist die bundesländerübergreifende Zusammenkunft von Schul-, Bildungs- und Kultusministerinnen und Ministern. Sie kommt auf knapp 24.000 fehlende Lehrerinnen und Lehrer bis zum Jahr 2035, bundesweit. Der Essener Pädagogikprofessor Klaus Klemm dagegen, seit Jahrzehnten einer der profiliertesten Schulforscher Deutschlands, schätzt, dass knapp 160.000 Unterrichtskräfte gebraucht würden, also 7-mal mehr. Und der Deutsche Lehrerverband hat bereits für die aktuelle Situation drastische Zahlen. Er schätzt, dass schon heute bis zu 40.000 Lehrerstellen in Deutschland nicht besetzt sind. Wie kommt es zu den unterschiedlichen Zahlen? Und trifft der Mangel alle Schulen gleichermaßen? Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW.
Der Lehrkräftemangel ist eben wirklich überall angekommen, kann man nicht anders sagen. Und eben immer noch mal mehr an den Schulen angekommen, die eben sowieso schon große Herausforderungen zu bewältigen haben, weil es da eben immer schwieriger ist, Stellen zu besetzen. Und das macht uns schon große Sorge und es ist sicherlich einer der Knackpunkte, wenn man im Moment auf das Bildungssystem guckt.
Die Gewerkschafterin hält die Zahlen von Bildungsforscher Klaus Klemm für belastbarer als die Prognose der Kultusministerkonferenz. Die KMK bilde vor allem eigenes Wunschdenken der Ministerinnen und Minister ab, sagt Maike Finnern. Den Wunsch, dass es nicht allzu schlimm werde. Klemms Berechnungen orientierten sich dagegen deutlich mehr an der Realität, denn sie berücksichtigten bei der Berechnung bereits geplante Reformvorhaben.
Also wenn wir mal an die Ganztagsgrundschule denken, wenn wir daran denken an Inklusion, all das sind ja Veränderungen im Schulsystem, die dringend notwendig sind und die ja auch kommen. Zumindest was die Ganztagsschule angeht, kann man das ja ganz sicher sagen. Aber die bedeuten alle, dass es mehr Personal geben muss und nicht weniger. Und deswegen sind das die Zahlen, an denen wir orientieren.
Mehr Personal, das wünscht sich auch Thomas Redmann. Redmann ist Konrektor an der Realschule im Kleefeld in Bergisch Gladbach bei Köln. Er steht immer wieder vor der Herausforderung, den bestehenden Lehrkräftemangel im Schulalltag zusätzlich aufzufangen. Problematisch sei vor allem, wenn in seinem Kollegium, das aus 24 Lehrkräften besteht, gleich mehrere auf einmal ausfielen.
Es gab immer schon in den vergangenen Jahren im November und im Februar, März diese Grippewellen, wo dann die Leute eben auch nicht mal mit einem Husten irgendwie 2 Tage zu Hause sind, sondern auch mal 2 Wochen. Das ist dann viel. Und wenn dann das zufällig davon 4 erwischt, dann hat der eine gerade noch irgendwie eine gebrochene Schulter. Der nächste hat gerade irgendwie eine unvermeidbare OP und fällt nochmal was aus. Das passiert uns allen im Leben. Dann bin ich schon bei der Liste mit 6 bis 7 Personen von 24. Das ist viel, wenn ich das als Beispiel nehme. Das ist, passiert ja immer schon mal als Spitzenwert für 4, 5 Tage im Schuljahr.
In den vergangenen 3 Jahren hätten außerdem Corona-Infektionen zu vielen Ausfällen geführt. Das Kollegium versuche zwar einzuspringen, wo immer es gehe.
Und wenn nicht, und dann kommt der Punkt, fällt der Unterricht aus. Klassen werden zu Hause gelassen ganze Tage. Die Lehrer, die eigentlich dann auch gar nicht da sind, geben vielleicht doch noch eine Aufgabe rein, was sie nicht müssen. Wenn man krank ist, ist man krank. Ja, die anderen Kollegen versorgen die mit. Und so ging das Spielchen jetzt lange Zeit. Und seit den Osterferien, da muss man sagen, toi toi toi, habe ich einen Krankenstand, der sich gerade ein bisschen in das Normale wieder einpendelt.
Auf das kommende Schuljahr blicke er erst einmal optimistisch, sagt Redmann. Der Grund? 3 Zehnerklassen verlassen die Realschule im Sommer. Nur 2 neue 5er-Klassen werden dagegen starten.
Dadurch sind wir dann jetzt wahrscheinlich glatt besetzt. Was in der aktuellen Planung, wo wir drin sind fürs neue Schuljahr, natürlich für Entspannung sorgen sollte. Aber wer weiß, wenn wieder eine ausfällt und wir haben nach wie vor auch, ne, dann sind Leute in Elternzeit oder sind im Mutterschutz und Dauerkranke. Es ist immer Bewegung drin.
Kommt es zu längerfristigen Ausfällen, muss die Schule neu überlegen und planen. Doch auch das sei eine Wissenschaft für sich, vor allem wegen der dienstrechtlichen und schulpolitischen Rahmenbedingungen, die keinen vollen Ersatz für ausgefallene Stunden vorsehen.
Fällt eine Vollzeitkraft dauerhaft aus und wir dürfen eine Vertretungsstelle ausschreiben, wird diese mit 20 Stunden ausgeschrieben, auch wenn die Lehrkraft 28 unterrichtet hat. Das heißt, dann fallen schon mal wieder 8 weg. Habe ich davon 3, 4 Lehrer in einem Schuljahr, dann bin ich entsprechend bei 32 Unterrichtsstunden, die ich weniger abdecken kann. Und dann geht das Defizit schon wieder los.
Die Realschule von Thomas Redmann in Nordrhein-Westfalen ist kein Einzelfall. Bundesweit stellen sich die gleichen Probleme. Eine Grundschule in Niedersachsen wollte vor wenigen Wochen wegen der fehlenden Lehrkräfte auf eine 4-Tage-Woche umstellen. Das Kultusministerium in Hannover untersagte den Schritt. 500 fehlende Fachlehrkräfte meldete der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband zu Beginn des aktuellen Schuljahres. In NRW bestätigte die Landesregierung sogar gut 4.300 fehlende Pädagoginnen und Pädagogen. Und in Thüringen fällt nach einer Erhebung der Landesregierung fast jede 10. Unterrichtsstunde aus. Der Mangel ist offensichtlich und lässt Fragen stellen. Hat die Bildungspolitik das Problem erkannt? Und wenn ja, welche Strategien hat sie entwickelt, um dem etwas entgegenzusetzen? Tatsächlich gibt es Strategien und Ideen, etliche sogar, nur eben keine gemeinsamen. Beispiele?
Mecklenburg-Vorpommern will Lehrkräfte mit einer Prämie locken. 424 Euro soll es monatlich mehr geben fürs Unterrichten in der Provinz, 4 Jahre lang. Das Angebot gilt ab dem kommenden Schuljahr für Lehrkräfte mit den Fächern Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie und Physik. Auch Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt setzen auf diesen Weg.
Brandenburg will für weniger Zugangshürden sorgen. Eine Verbeamtung soll bereits mit einem Bachelorabschluss möglich werden, mit nur einem Unterrichtsfach. Die entsprechenden Kräfte heißen da nicht mehr Lehrer, sondern Bildungsamtmann und Frau.
Sachsen-Anhalt erprobt ein Modell, das die niedersächsische Landesregierung untersagt hat. Nur 4 Tage pro Woche in der Schule, der 5. Tag zu Hause mit selbstorganisierter Projektarbeit und Arbeitsaufträgen.
Bayern will bundesweit werben. 3.000 Euro Prämie soll es für Lehrkräfte aus anderen Bundesländern geben.
Mehrere Länder, etwa Sachsen und Nordrhein-Westfalen, haben außerdem angekündigt, künftig restriktiver bei der Gewährung von Teilzeitanträgen zu sein. Angeregt hatte das auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK.
Kein gemeinsamer Lösungsansatz also. Dafür viele unterschiedliche Strategien der jeweiligen Bundesländer, die sich zum Teil auch gegeneinander richten. Doch warum kann die Politik keinen gemeinsamen Ansatz entwickeln? Im Grundgesetz ist der Föderalismus verankert und darin ist festgelegt, dass Schulpolitik Ländersache ist. Hinzu kommt, dass die Verteilung von Geldern aus Bundesmitteln nach einem komplizierten Verfahren abläuft, das sich nach der Wirtschaftskraft von Ländern richtet, nicht aber nach pädagogischem oder didaktischem Bedarf. Ernsthafte Versuche, das zu reformieren und zu einer Schulpolitik des Bundes zu kommen, hat es bislang nicht gegeben. Denn neben der Polizei ist die Schulpolitik eines der letzten verbliebenen Politikfelder, bei denen sich die Länder vom Bund nicht hineinreden lassen müssen. Reformen auf den Weg zu bringen, die alle Bundesländer betreffen, ist daher ausgesprochen schwierig. Und auch innerhalb eines Landes gibt es bei Reformen heftige Diskussionen. So stößt etwa der Vorschlag, die Teilzeit zu reduzieren, bei den Lehrergewerkschaften auf scharfe Kritik. Ihr Argument, gerade weil die Belastungen im Beruf so hoch seien, sei Teilzeit so weit verbreitet. Wer die Möglichkeit zur Stundenreduktion einschränke, steigere die Belastung im Alltag immer weiter. Die Arbeit vor den Klassen, sagt Maike Finnern von der GEW, lasse sich nicht zusätzlich verdichten.
Man wird den Lehrkräftemangel nicht dadurch beheben können, dass man Klassen größer macht, dass man Teilzeitmöglichkeiten restriktiv einschränkt, dass man vielleicht sogar die Unterrichtszeit erhöht. Das ist so eine Belastung für die Lehrkräfte, das führt eher dazu, dass mehr Leute krank werden bzw. aussteigen. Das ist kein Lösungsweg, weil es systemisch nichts ändert, sondern es lenkt quasi die Belastung im System nur auf diejenigen, die da sind, ab.
Auch Konrektor Thomas Redmann von der Realschule in Bergisch Gladbach teilt diese Einschätzung. Anstatt Arbeit zu verdichten, wünscht er sich mehr Personal, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.
Die Belastung im Unterricht an sich, die Herausforderungen, die Anforderungen, die Bedürfnisse, die von den Kindern kommen, an die Lehrer ist schon enorm. Plus die konzeptionelle Arbeit, die wichtig ist, für die man auch immer wieder mal Luft holen muss. Wir kennen das alle, wenn wir kreativ und mit guten Ideen fokussiert erfolgreich konzeptionell arbeiten, dann brauchen wir Ruhe, Muße. Man muss mal ein bisschen Abstand haben von dem. Das ist kaum möglich.
Gewerkschaften und Lehrerverbände fordern seit langem eine Unterrichtsversorgung von 110% statt 100%, um mehr Raum zu geben für die Entwicklung von Schul- und Unterrichtskonzepten. Raum auch für die individuelle Begleitung von Kindern und Jugendlichen. Thomas Redmann sieht die Schwierigkeiten.
Das Geld wird in den Bundesländern, jetzt spreche ich natürlich erstmal von NRW oder eben auch vom Bund generell, nicht in die Hand genommen. Jetzt könnte ich ausholen und mit der Digitalisierung anfangen, wo 15 Jahre das Geld nicht in die Hand genommen wurde. Wir jetzt 15 Jahre, wenn nicht sogar 20 Jahre hinter anderen Ländern in Europa zurückstehen. Aber das wäre ein anderes Thema noch. Ist aber ein bisschen auch beispielhaft dafür, wie Schulpolitik in den letzten 20 Jahren gemacht wurde. Ich meine, wir sprechen von den Kindern, die unsere Zukunft sind. Und die Kinder verbringen die Hälfte ihrer Zeit in der Schule. Wenn nicht investieren, also wenn nicht da, wo dann?
Mehr Geld für mehr Lehrkräfte. Diese Idee unterstützt auch Philipp Dehne von der Initiative Schule muss anders. Der drängende Bedarf für echte Investitionen sei da, sagt Dehne.
Also wir erleben gerade eine tiefe, massive Bildungskrise, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht hatten. Und ich glaube, vielen Leuten sind die Ausmaße und vielleicht auch die gesellschaftlichen, individuellen Folgen dieser Krise noch gar nicht bewusst.
Dehne war früher selbst Lehrer in Berlin. Doch der Schulalltag war für ihn teilweise so frustrierend, dass er ausgestiegen ist und sich jetzt auf anderer Ebene für ein besseres Bildungssystem engagiert. Anfang Juni präsentierte Dehne den Aufruf Bildungswende jetzt, der bereits von über 90 Organisationen unterschrieben wurde. Und in dem ein 100 Milliarden Sonderprogramm für die Schulen gefordert wird.
Wir haben einerseits diesen zunehmenden Mangel an Lehrkräften und an Erzieherinnen. Bei Lehrkräften geht man davon aus, dass, wenn nicht gegengesteuert wird, bis 2035 ungefähr 160.000 Lehrkräfte fehlen werden. Jetzt ist man schon bei Erzieherinnen bei über 100.000, wenn man einen guten Betreuungsschlüssel haben wollte. Und dieser krasse und steigende Personalmangel, der trifft auf ein veraltetes und unterfinanziertes und segregiertes, ungerechtes Schulsystem. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viele Schüler in den vorher schon die Schule ohne Abschluss verlassen haben, sind es derzeit ungefähr 50.000 pro Jahr. Tendenz gleichbleibend oder leicht steigend in den letzten 10 Jahren. Und das ist vor dem krassen Personalmangel gewesen. Und jetzt kommt auf dieses System kommt noch ein Personalmangel dazu.
Für Philipp Dehne ist klar, dass die Politik die Verantwortung trägt.
Ich finde, es ist schon wichtig zu sagen, es wurden hier 15, 20 Jahre lang politische Entscheidungen nicht getroffen oder Fehlentscheidungen getroffen. Und das ist der Grund, warum wir diesen Personalmangel in dem Bereich haben.
Dehnes Analyse klingt nach einer bildungspolitischen Sackgasse, nach einem Versagen der bisherigen Instrumente, mit denen an der Attraktivität des Lehrerberufs mal mehr, mal weniger herumgedoktert wurde. Der Leidensdruck, so zeigt es sich in den Schulen, ist so groß, dass vielleicht auch neue, bisher nicht gehörte Ideen Anklang finden könnten. Anne Slivka ist Professorin am Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Heidelberg. Und sie hat solche Ideen in den vergangenen Monaten immer offensiver in die Debatte eingebracht. Slivka beobachtet schon lange die internationale Schullandschaft und setzt sich für ein Modell ein, das sich zum Beispiel in Finnland oder Singapur etabliert hat, das duale Lehramtsstudium. Studierende könnten dann schon während ihres Masterstudiums eine Tätigkeit an einer Schule aufnehmen, dabei deutlich früher praktische Erfahrungen sammeln und das Bildungssystem entlasten.
Im Moment haben wir ja Studium plus ein Praxissemester an den meisten Orten. Statt des Praxissemesters würden die Studierenden sozusagen dann schon vom ersten Mastersemester an einer Schule zugeteilt und wären schon im Kollegium dieser Schule und würden 50% ihrer Zeit eben schon dort mitarbeiten, 50% ihrer Zeit an Hochschulen, Universitäten ausgebildet werden, teilweise eben auch durch digitale Angebote und bekämen dafür auch schon Geld. Das heißt, die würden schon verdienen.
Anne Slivka schlägt vor, das duale Lehramtsstudium mit nur einem Fach zu kombinieren, um mehr Bachelor-Absolventinnen und Absolventen für diesen Weg zu gewinnen. Bislang ist Standard, dass Lehrkräfte zwei Fächer unterrichten müssen.
Dann könnte auch ein Bachelorstudierender, der jetzt nur Chemie studiert hat oder nur Physik studiert hat, sagen, okay, jetzt gehe ich erstmal ins Lehramt und gehe erstmal in diese duale Ausbildung. Und der Master wäre dann ja auch schon finanziert, weil man eben schon verdienen würde und die Schulen bekämen eben die Ressource.
Ein kreativer Vorschlag, keine Frage. Doch Schulpolitik ist, wie bereits erwähnt, Ländersache. Und jeder kreative Vorschlag setzt etliche Gesetzesänderungen voraus. Und zwar in jedem einzelnen Bundesland, das diesen Weg gehen will. und zusätzlich auch noch bei der gegenseitigen Anerkennung der Ausbildungen durch die Bundesländer untereinander. Ein Dilemma, das nur durch starken gemeinsamen politischen Willen lösbar scheint. Schon in einzelnen Ländern ist bisher die Abstimmung solcher Reformen schwierig. Etwa dadurch, dass das für den Unterricht zuständige Schulministerium und das für die Lehrerausbildung verantwortliche Wissenschaftsministerium normalerweise nicht unter einem Dach angesiedelt sind. Einzige Ausnahme in Deutschland: Schleswig-Holstein. Karin Prien, CDU, leitet hier das Bildungs- und Wissenschaftsministerium und hält das mit Blick auf den Lehrkräftemangel für einen unschlagbaren Vorteil.
Ich glaube, wir werden nur die notwendigen Erfolge und Fortschritte bei der Lehrkräftegewinnung, aber auch bei der Qualität der Lehrerbildung machen, wenn wir die drei Phasen der Lehrerbildung zusammen denken und zusammen weiterentwickeln. Mit drei Phasen meine ich natürlich das Studium, meine ich die Vorbereitungszeit und meine ich die Fort- und Weiterbildung. Das muss zusammen gedacht werden.
Und zusammen organisiert werden.
Das ist natürlich in einem gemeinsamen Ministerium ist das leichter zu machen. Insbesondere auch deshalb, weil natürlich in einem Wissenschaftsministerium, das auch Schulministerium ist, die Bedeutung der Lehrerbildung ganz anders gesehen wird. Und auch das ist wichtig, weil die Hochschulen oft die Lehrerbildung eher stiefmütterlich behandeln. Da wird weniger geforscht, da gibt es weniger Drittmittel und da gibt es natürlich auch objektive Probleme.
Die bildungspolitischen Stellschrauben reichten jedoch nicht aus, um den Lehrkräftemangel zu beheben, sagt Politikerin Prien. Es müsse auch eine neue, breit aufgestellte Debatte über die Rolle und das Image des Lehrerberufs geben.
Ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Also da kann man wirklich mal nach Finnland gucken. Also wenn es ein gesellschaftliches Verständnis gibt, dass nur die besten Lehrer werden, weil die Lehrer das Wertvollste, was wir haben in unserer Gesellschaft, nämlich unsere Kinder und unsere Köpfe, eben entweder gut nach vorne bringen oder eben nicht. Das ist, glaube ich, mal die erste Voraussetzung.
Maike Finnern, Vorsitzende der GEW, fordert, dass bei einer neuen Debatte die Politik, Lehrkräfte und das Bildungssystem insgesamt finanziell aufwerten müsse.
Wir haben ein schwer unterfinanziertes Bildungssystem, und zwar nicht nur jetzt, sondern schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Da sind viele, viele, viele Milliarden Euro, die in den letzten 20 Jahren nicht investiert worden sind, die hätten investieren müssen. Und deswegen, das zeigt sich an allen Ecken und Enden, ja, wir brauchen viel, viel mehr Geld im Bildungssystem.
Deshalb unterstütze sie auch den Aufruf Bildungswende jetzt, den Philipp Dehne nach vorne gebracht habe. Und damit die Forderung nach einem 100 Milliarden Sonderprogramm für die Bildung. Die Bildungswende müsse Chefsache sein, des Bundeskanzlers persönlich, so schnell wie möglich. Realschulkonrektor Thomas Redmann würde sich ebenfalls mehr Geld wünschen, für mehr Stellen, auch angesichts der Realitäten in Klassenzimmern.
Wir müssen bis zu 34 Kinder aufnehmen in der Realschule. Da kann die Reform doch nur Personal sein oder kleinere Klassen. Woran liegt's, dass ich das nicht machen kann? Am Geld. Nur wenn Geld in die Hand genommen wird in der Bildungspolitik, lassen sich die Probleme ändern. Das wissen wir doch bei allem so. Es ist überall so.
Ein milliardenschweres Sonderprogramm für die Bildung und die Schulen also? Der Blick auf die vergangenen Jahrzehnte Schulpolitik lässt Zweifel aufkommen.
Das war der Hintergrund. Lehrermangel an Schulen. Warum Lösungen so schwer fallen. Von Armin Himmelrath und Britta Mersch. Redaktion Susanne Elker-Fief.